Liebe Gemeindefamilie, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Verfassungen, in unterschiedlichen Stimmungslagen, wie ich das sehen kann. Und was wir nicht sehen können, ist alles da und ihr seid herzlich willkommen. Geliebte Menschen, wir haben ja so eine ganz kleine Predigtreihe, die aus 4 Gottesdiensten besteht, in dem wir jeden Sonntag eine Person aus dem Alten Testament betrachten. Personen, die uns in der Regel schon bekannt sind, die aber neu betrachtet werden wollen. Etwas gründlicher vielleicht. Und vielleicht entdecken wir dabei Anteile von uns selbst in diesen Personen, die so tief verborgen sind im Alten Testament. Es wurde vorhin schon gemutmaßt, wer das hier ist. Mittlerweile, Manfred weiß das auch. Ah, du lagst schon ganz richtig. Ich möchte euch Ismael vorstellen. Ein erwachsener Mann. Das ist in der Betrachtung des Ismael nicht selbstverständlich, ihn als erwachsenen Mann kennenzulernen. Hier aber tritt uns ein erwachsener Mann entgegen. Die meisten von uns sind in der meisten Zeit ihres Lebens erwachsen. Ein erwachsener Mann, der in der Wüste lebt. Ein exzellenter Bogenschütze, wie die Bibel erzählt. Halb Israelit nach seinem Vater, halb Ägypter nach seiner Mutter. Verheiratet mit einer Ägypterin und Vater von mindestens einer Tochter und 12 Söhnen. Späterer Schwiegervater von Esau, von dem wir hier auch schon gehört haben, als es vor einigen Wochen um Rebekka ging. Ismael ist ein Mann, der es gelernt hat, in der Wüste zu leben, zu überleben und dort Land zu gewinnen. Und das ist so ziemlich alles, was die Bibel über den erwachsenen Mann Ismael erzählt. Das alles nachzulesen im 1. Buch Mose. Das meiste, was sie über Ismael erzählt, betrifft seine Herkunft, die Familie, womit wir wieder beim Thema wären, die sehr besonderen Umstände seiner Geburt. Ismaels Geschichte hat eine Vorgeschichte. Vielleicht müsste man genauer sagen, Ismaels Geschichte ist eine Vorgeschichte. Seine ganze eigene Lebensgeschichte scheint sich eigentlich nur zusammenzusetzen aus den Lebensgeschichten anderer Menschen. Und dabei lässt sein Name Großes erhoffen. Ismael bedeutet, Gott hat gehört. Man könnte auch sagen, Gott hat erhört. Aber so scheint es, es waren immer die anderen, die Gott gehört hat und auch erhört hat. Und es waren immer die anderen, die Gott gehört haben. Wer sind diese anderen in der Vorgeschichte, in den Vorgeschichten zu seinem eigenen Leben? Allen voran natürlich sein Vater, Abraham. Ein Mann, den jeder kennt. Ein Glaubensvorbild bis in unsere Tage hinein. Abraham, von dem die Bibel erzählt, wie er mit Gott im Gespräch unter der Weite des Sternenhimmels steht und Gott sagt zu ihm, schau nach oben. Schau nach oben und so zahlreich wie die Sterne sollen deine Nachkommen werden. Aus dir mache ich ein großes Volk. Und als der alte Mann Abraham das hörte, hatte er noch nicht mal einen einzigen Sohn, auch keine Tochter, gar kein Kind. Zu den Menschen, die von Gott gehört wurden und Gott selbst gehört haben, zur Vorgeschichte des Ismaels gehört auch Sarah, das ist nicht seine Mutter, sondern die Frau seines Vaters. Sarah war, als diese Botschaft an ihren Mann erging, viel zu alt, um selbst noch ein Kind zu bekommen. Und die Bibel erzählt, wie sie lachte, weil ihr dieser Plan Gottes so albern vorkam und weil sie auch so verbittert war und so verzweifelt über das jahrelange Warten auf ein Kind. Und dann ließ Gottes Verheißung noch auf sich warten. So lange, dass es Sarah nicht mehr ertrug, was verständlich ist, und sie selber nachhalf. Sie brachte ihrem alten Mann eine junge Frau, eine ihrer eigenen Sklavinnen, quasi ihren eigenen Besitz, eine Ägypterin, eine junge Frau, die selbst keine Wahl hat, So eine Art, so würde man es heute vielleicht sagen, Leihmutter oder vielleicht eher eine Leihgebärmutter, ein Gefäß, in das Abraham seinen Samen legen konnte, damit Gottes Verheißung endlich wahr wird. Und Hagar, so hieß die junge Frau, wurde auch schwanger. Gott hatte gehört. Gott hatte erhört. Oder? Durch diese Schwangerschaft, erzählt die Bibel, wurde nichts besser. Der Konflikt zwischen diesen beiden Frauen, man kann eigentlich kaum von einem Konflikt reden bei so ungleichen Frauen. Die eine, die Frau des Patriarchen, die andere Haushaltszubehör, ihr Besitz. Dieser Konflikt wird in der Bibel sehr ausführlich erzählt. Eifersucht, Kränkung, Verletzung, versuchte Flucht sogar, Resignation. Am Ende dieses ganzen Familiengeschehens kommt dann Ismael zur Welt. Da ist er endlich. Ismael. Abrahams erstgeborener Sohn. Natürlich gehört zu den Vorgeschichten des Ismaels auch seine Mutter. Nun aber wirklich die Frau, die ihn geboren hat, Hagar. Es ist auch ihre Geschichte. Und dass es ihre Geschichte ist, ist alles andere als selbstverständlich, denn sie ist ja nur eine Sklavin, gar kein richtiger Mensch. Etwas, was man eingekauft hat in Ägypten. Aber was für eine Geschichte. Als sie schwanger war und verzweifelt in die Wüste flieht, weil sie die Behandlung von Sarah nicht mehr ertragen konnte, erlebt sie eine Sklavin. Gott als Retter und Versorger. Und dieser wunderbare Satz, der uns heute noch tröstet und aufrichtet, der in diesem Jahr unsere Jahreslosung ist, du bist ein Gott, der mich sieht, ist ein Satz, den Hagar spricht in der Stunde ihrer Verzweiflung, als sie erlebt, dass Gott sie nicht vergisst und dass er sie sieht, da wo niemand mehr sie sehen kann. Und weil sie Gottes Versprechen hat für sich und ihr Kind, kehrt sie zurück und sie bekommt dann eben Ismael, den erwarteten Sohn. Endlich. Gott erhört. Allerdings, das gehört auch zur Vorgeschichte, erhört Gott die Sarah auch. 14 Jahre später, 14 Jahre, wird diese, man muss es so sagen, greise Frau dann selbst schwanger. Und sie bringt Isaak zur Welt, der verheißene und erbetete Sohn. Und man kann nicht anders sagen, als es ist ein Wunder. Er ist gesund. Er ist sozusagen die Verkörperung des Segens. Isaak. Die Namen bedeuten immer alle etwas. Und das hat immer so einen Beiklang. Isaak heißt, er wird lachen. Und alle haben gelacht, als er kam. Und haben sich gefreut. Abraham war glücklich. Sarah war mit Gott versöhnt. Und sie war rehabilitiert als Frau. Sie war endlich eine Mutter. Und Gottes Verheißung hatte sich erfüllt auf wunderbare Weise. Der ganze Haushalt jubelte, alle waren glücklich. Nur Ismael, der Ersatzsohn, der Sohn auf Vorrat sozusagen, der Sklavensohn, er wird jetzt nicht mehr gebraucht. Und das ist der Beginn seiner Geschichte. Und jetzt hören wir ein Stück seiner Geschichte.
Isaaks wuchs und gedieh. Als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar spielen, das Kind, das diese Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann, jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaak zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaaks sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu, »Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst, Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen.« Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau.
Ich vermute, dass du, Ismael, kein Mitleid erträgst. Du bist stark. Du hast es überlebt. Du konntest dir und deiner Mutter helfen. Gott hat dir geholfen. Du brauchst kein Mitleid. Das nicht. Aber Ismael, deine Geschichte, ist schwer zu ertragen. Es tut in der Seele weh zu lesen, wie sie mit dir verfahren sind. Sie, die glaubten, Gott zu hören. Sie, die glaubten, dass Gott sie hört. Es tut in der Seele weh, wie Sarah mit dir verfahren ist. Eine verletzte Mutter, selbst beschädigt, blind vor Ehrgeiz, wacht sie über ihr einziges Kind. So sehr, dass sie nicht ertrug, deinen Anblick, deine Gegenwart. Sie redete dem alten Mann ein, dass du gefährlich seist für Isaak, für das Erbe, für die Zukunft aller, für den Segen Gottes. Es tut in der Seele weh zu lesen, wie Abraham mit dir verfahren ist, dein Vater, der Patriarch, der, auf den wir heute noch als Glaubensvorbild schauen. Er konnte sich nicht durchsetzen, nicht als Mann und nicht als Vater. Als ihm seine Frau so zusetzte, den Ersatzsohn doch endlich aus der Welt zu schaffen, denn um nichts weniger ging es ihr ja, da glaubte er plötzlich Gott zu hören. Er glaubte Gott zu hören, wie er ihm bestätigt, was Sarah fordert. Gott, so hörte er, sagte, schick sie ruhig fort, das war, was er hörte. Ich werde für sie sorgen, das hörte er. Ich frage mich, Ismael, wer da zu Abraham sprach. Was sprach da zu ihm, auf wessen Stimme hörte er? Ich frage mich, Ismael, wie vergiftet muss das Leben in einer Familie sein, wenn das die Lösung ist, die Gott anbietet? Schick sie fort. Wenn das die Lösung ist, die Gott anbietet, wenn er das von Gott zu hören glaubte, schick sie fort. Eine Frau und einen Halbwüchsigen. Lass sie gehen. Das klingt so freilassend. Aber lass sie gehen heißt nicht Freiheit, sondern Tod. Denn die Wüste ist der Tod. Wie muss sich das angefühlt haben, der Frau und dem Jungen dann Proviant mitzugeben? Proviant. Wie lange sollte der halten? Brot und Wasser. Gerade ausreichend, damit sie weit genug fortgehen konnten, um aus den Augen zu sein und damit aus dem Sinn und aus dem Gewissen. Gerade ausreichend genug, damit sie nicht vor der eigenen Haustür umkommen, sondern in sicherer Entfernung. Gerade ausreichend genug, damit sie ja nicht etwa wieder zurückkommen. Ich habe mich gefragt, Ismael, ob Sarah, die ja auch deine Vorgeschichte ist, jemals glücklich werden konnte, wenn sie da noch nach ihr eigenes Kind ansah. Ich habe mich gefragt, ob Abraham je die Stimmen wieder loswerden konnte, die er geglaubt hat zu hören. Ob da die ständige Frage war, was hast du getan? Man mag sich kaum vorstellen, wie ihr dann losgelaufen seid, deine Mutter und du. Brot hattet ihr dabei und einen Schlauch Wasser. Und Wut und Hoffnung und Verzweiflung? Wie weit kann man damit kommen, mit dem Brot und dem Wasser und der Wut und der Verzweiflung? Man kann weit kommen, sehr weit. Ihr seid so weit gekommen, dass es kein Zurück mehr gab. So weit, dass ihr am Ende alles aufgebraucht hattet. Brot, das Wasser, die Hoffnung. Vielleicht sogar die Wut. So weit, bis deine Mutter dich wahrscheinlich tragen musste, bis sie selber nicht mehr weiter konnte, bis sie dich zum Sterben in den Schatten eines Busches gelegt hat, wenigstens das. So weit, dass sie selber aufgab. Sich selbst und dich und damit alles. So weit, dass es nicht mehr weiterging, keinen einzigen Schritt mehr. Als eine Bogenlänge entfernt, gerade weit genug, um nicht mehr zusehen zu müssen und nicht mehr zuhören zu müssen, wenn der Tod kommt. Eine Bogenlänge entfernt, welch ein merkwürdiges Maß. Eine Bogenlänge, Ismael, das ist dein Maß. Dein Maß von Nähe und dein Maß von Distanz. Eine Bogenlänge. Der Abstand, den es braucht, das Maß deines Lebens. Als deine Mutter schrie, da griff Gott ein. Ich höre dein Kind, sagte der Bote, geh zu ihm, nimm ihn an der Hand und führe ihn zum Wasser. Und das ist nun deine eigene Geschichte, Ismael. Diese wenigen Sätze, die uns erzählt sind, da heißt es, auch weiterhin half Gott dem Jungen, er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze, er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Das und nur das ist deine eigene Geschichte. Mehr braucht es nicht. Deine Geschichte erzählt, Gott half. Deine Geschichte erzählt, du wurdest Bogenschütze. Und da, so scheint es mir, beginnt es zu heilen, was sie dir angetan haben und auch sich selbst. Denn mit dem Bogen schießen zu können, das heißt, du hattest Kraft genug. Du hattest Geschick genug. Du konntest für dich und für deine Mutter sorgen und auch für eine Frau, später für eine Familie. Als Gott dich hörte, als Gott eingriff, da änderten sich die Verhältnisse. Sie kehrten sich um. Sie änderten sich um die entscheidende Bogenlänge. Gott half dir, dass du dir selber helfen konntest. Der Sohn der Sklavin bekommt sein Leben selber in die Hand. Niemand mehr verfügt über dich. Du selbst hattest es in der Hand, wie dein Bogen. Und dann stehst du so vor uns, Ismael, frei und stark. Und Gott ist nur eine Bogenlänge entfernt. Niemand weiß das so gut wie du. Nein, ich vermute, Ismael, es ist nicht Mitleid, was du brauchst. Du nicht. Mitleid brauchen höchstens die anderen, die dich fortschickten. Die damit leben mussten, nicht zu wissen, was aus euch wurde. Das haben sie nie erfahren. Auch dass Gott dich gerettet hat, haben sie nie erfahren. Damit mussten sie leben. Und damit mussten sie sterben. Erst Sarah und dann einige Jahre später auch Abraham. Deine Geschichte und die Geschichten der anderen, Ismael, sind schwer zu ertragen. Es ist schwer zu ertragen deshalb, weil diese Geschichte nicht vergangen ist. Deshalb, weil sie keine Erzählung aus einer uralten Zeit ist, die wir hören und wir glauben, es geht uns nichts an. Was man dir angetan hat, das tun wir einander heute noch an, millionenfach. Wir tun das im Kleinen und im ganz Großen. Menschen werden benutzt, mit Menschen wird gehandelt, Menschen werden ausgebeutet. So nennen wir das heute. So benennen wir das und so bewerten wir das. Wir sagen, das ist Ungerechtigkeit. Niemand darf so handeln. Kein Mensch, kein Gott. Heute sagen wir, das ist falsch. Wir sagen, Gott will das nicht. Wir sagen, damit versündigen wir uns. Es trennt uns von Gott und es entmenscht uns und beides ist dasselbe. Das Getrenntsein von Gott und das kein Mensch mehr sein. Es trennt uns von Gott und es entmenscht uns, wenn wir uns und andere dem überlassen, dem Neid, den Verletzungen, den Ängsten und der Macht der alten Geschichten. Wir spüren, davon brauchen wir Erlösung. Wir müssen loskommen davon, uns loslösen. Und das schaffen wir nicht allein. Darum bitten wir, löse uns du, Gott. Ismael, deine Geschichte, und diesmal ist es wirklich deine, hat ja noch einen hoffnungsvollen Ausklang. Am Ende erzählt die Bibel von dir noch ein einziges Mal, nämlich dies, dass ihr euren Vater gemeinsam begraben habt, Isaak und du. Da waren noch 6 andere Söhne, die euer Vater Abraham mit der 2. Frau hatte, die werden da gar nicht mehr erwähnt. Auch sie hatte man übrigens weggeschickt, wieder einmal. Diesmal allerdings mit Geschenken ausgestattet, immerhin in ein fernes Land, wo sie Isaak nicht gefährlich werden konnten. Die Bibel erzählt, wie ihr beide, dein kleiner Bruder, auf dem alle Erwartungen gelastet haben, dem man euch alle aus dem Weg geräumt hat, und du, wie ihr euren Vater begraben habt. Am Schluss wird nichts mehr aufgerechnet. Wenn man das liest, hofft man, dass es so war, dass ihr vernünftig wart, dass es versöhnlich ist, wenn man nicht mehr aufzurechnen braucht. Am Ende deiner eigenen Geschichte heißt es, du seist 137 Jahre alt geworden, hättest 12 Söhne gezeugt, jeder ein Fürst eines eigenen Stammes und ihr hättet eigenes Land gehabt. Eigenes Land, so weit, weiter als jeder Pfeil fliegen kann. Wer bist du, Ismael? Wozu hat man dich gemacht? Ins Leben hineingezwungen und aus dem Leben wieder hinausgedrängt, wie es den anderen gepasst hat. Aus Ungeduld, aus Angst, aus Kleinglaube, angeblich um Gottes Willen. Und dennoch, Ismael, tröstest du. Deine Geschichte tröstet. Sie beschönigt nicht, wozu Menschen fähig sind. Auch nicht die guten Menschen, denn das waren sie ja. Es waren nicht die Bösen, das waren die Guten, die dir das angetan haben. Auch die, die es gut meinen. Die Geschichte erzählt aber auch, dass Gott dich liebte und wie er dich liebte. Er liebte dich, indem er dich hörte. Er liebte dich, indem er dir half. Er liebte dich, indem er dir half, dir selbst und anderen zu helfen. Er gab dir ein Leben, eine eigene Geschichte. Deine Geschichte, Ismael, erinnert uns an das, was am allerwichtigsten ist. Gott hört und er ist nur eine Bogenlänge entfernt. Amen.